Ja, also wie gesagt, dieses Thema Selbstständigkeit, eigene Gründung war so für mich nie so präsent. So, wollte mein Studium beenden, hätte dann Master weitergemacht und hätte wäre wahrscheinlich einen klassischen Berufsweg hätte ich den eingeschlagen. Aber in dem Moment war das für mich.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser. Mein Name ist Tilman Vorhoff. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn wir um die Themen anfangen und reinspringen ins kalte Wasser sprechen. Jeden Dienstag unterhalte ich mich ja hier mit verschiedenen Gästen über ja, ihre Anfänge und ihre Ideen, was sie gestartet haben, aber auch vor allem, wie sie gestartet sind. Falls dich das interessiert, dann folg doch dem Podcast einmal direkt, wenn du schon hier gerade bei Spotify bist. Oder hinterlasse mir bei Apple eine kleine, aber feine Bewertung. Das hilft mir am meisten, diesen Podcast auch weiterzuführen. Und getreu dem Motto Sharing is Caring, teile diesen Podcast gerne mit einer oder auch drei weiteren Personen, die diesen Podcast oder diese Folge hier heute auch hören sollten. Im heutigen Gespräch geht es mit Nils Luhmann und Alexander Haufschild über ihr Social Impact Startup Social BNB. Und wie ihr vom Namen vielleicht schon erahnen könnt, geht es um Tourismus und wie wir Unterkünfte besser nutzen können oder auch den Impact, den wir als Reisende bei der Buchung von Unterkünften haben, noch besser nutzen können, indem hier die Idee ist, diese Unterkünfte sozusagen mit sozialen und ökologischen Projekten zu verbinden und dadurch sozusagen zum einen mehr Bewusstsein für solche Projekte zu fördern, aber auf der anderen Seite auch Finanzierung, eine regelmäßige Finanzierung für solche Projekte zu realisieren. Und wie das Ganze von einem Studentenprojekt dann zu einem eigenständigen Startup geworden ist, wieso sich die beiden entschieden haben, aus ihrer Studentengruppe dann hier die Verantwortung zu übernehmen und das Ganze zu einem Startup aufzubauen, obwohl sie eigentlich teilweise gar nicht vorhatten, irgendwie mal irgendwann zu gründen. Darum ging es in dem heutigen Interview und ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß dabei. Ja, hallo Nils, hallo Alex, schön, dass ihr hier seid.
Hi Tilman, schön hier zu sein, vielen Dank für die Einladung.
Hi, wir freuen uns.
Gerne. Ich bin sehr gespannt, mehr über Social BNB, euer Startup und auch eure Reise bis heute dorthin erfahren zu dürfen. Und vielleicht mal ganz kurz vorab, Social BNB, man kann es schon so ein bisschen am Namen auch erahnen, ist wahrscheinlich auch Sinn und Zweck des Namens. Da geht es um eine Vermittlungsplattform für Reisende oder Menschen, die interessiert daran sind, zu reisen und eine Unterkunft brauchen und sozialen und ökologischen Projekten in der ganzen Welt. Und diese beiden ja, Akteure sozusagen zusammenzubringen und da noch was eine schöne Symbiose zu finden oder aufzubauen, das ist letztendlich so ein bisschen das Ziel eurer Plattform, an der ihr jetzt auch schon einige Jahre am Tüfteln seid, vor kurzem dann den großen Relaunch auch nochmal gemacht habt. Ihr seid über das Ganze, über eine Studierendenorganisation Enactus sozusagen an das Projekt oder auch an diese Idee gekommen oder in Kontakt gekommen mit dieser Idee. Da würde ich ganz gerne einfach mal einsteigen. Also ich weiß, dass ein Tuk-Tuk-Fahrer in Kambodscha, ein gewisser Hesseng Chanti, da einiges mit zu tun hat mit der Idee, der nämlich das Problem hatte, was wahrscheinlich viele von den Gastgebern, die ihr auf eurer Plattform habt, haben, dass sie ja, ökologische oder soziale Projekte gerne vorantreiben möchten, aber ihnen einfach die finanziellen Mittel fehlen und sie auch jetzt nicht so die Werbebudgets haben, dass sie große Aufmerksamkeit für ihre Projekte bekommen. Ja, so erging es auch dem gewissen Tuk-Tuk-Fahrer Seng Chanti. Vielleicht fangt ihr mal an, wie ihr überhaupt von Seng Chanti erfahren habt und von seiner Problematik.
Ja, sehr gerne, genau. Du hast es schon richtig gesagt, es war damals ein Teammitglied vor Ort in Kambodscha auf einer eigenen Reise und hat dort Seng kennengelernt in dem Tuk-Tuk. und ist eben mit ihm in ein Dorf gefahren und hat dort vor Ort eben gesehen, weil Seng für seine lokale Community die Kinder in seinem Dorf kostenfreien Englischunterricht anbieten wollte. Und die beiden sind ins Gespräch gekommen. Dieses Projekt wurde so ein bisschen besucht und es ist relativ schnell klar geworden, dass eben die fehlenden also Gelder einfach fehlen, um dieses Projekt wirklich sinnvoll umsetzen zu können. Gerade bei so kleinen lokalen Projekten ist das Problem halt relativ häufig, weil es wenig Möglichkeiten gibt, lokal irgendwie Spenden zu sammeln, die auch aber auch nicht über das Know-how oder die Ressourcen verfügen, international irgendwie große Spendengelder zu sammeln. Und dieses Erlebnis hat das Teammitglied damals sehr geprägt und es ging dann, als sie wieder zurückkam, hier nach Köln eben darum, hey, wie kann man eigentlich einen Lösungsansatz dafür finden, diese Spendenabhängigkeit von solchen Projekten zu minimieren und dieses Projekt langfristig zu finanzieren. Es ging erstmal nur um diese eine lokale Schule. Und da war relativ schnell klar, okay, wir wollen irgendwie einen langfristigen Lösungsansatz finden und nicht jetzt quasi einen normalen Spendenaufruf starten, um diese Schule zu finanzieren, sondern da eben eine langfristige Lösung finden. Und die Person ist damals an die Uni Köln dann herangetreten und hat nach ja, gleichgesinnten Leuten gesucht, die gesagt haben, hey, wer hat Bock, wer ist irgendwie motiviert, sich diesem Problem so ein bisschen anzunehmen. Und da irgendwie eine langfristige Lösung für zu finden. Und genau, ist an den Enectus herangetreten und dann ist das Projekt als, oder dieses Problem, sage ich erstmal, in den Enectus-Kontext gekommen, als Studierendeninitiative, die generell gesellschaftliche Probleme mit dem unternehmerischen Ansatz lösen möchte. Und in diesem Zuge haben wir eben auch davon erfahren und sind dann im Zuge dessen, haben wir uns mit den Leuten in einem Team zusammengefunden und einfach überlegt, okay, wie kann dieses Problem angegangen werden? Und da war eben, wie gesagt, relativ schnell klar, dass es irgendwie eine nachhaltige Lösung sein soll. Und als die Person eben auch erzählt hat, dass es eine sehr authentische Reiseerfahrung war, einfach bei dieser Person zu Hause zu sein, und dieses Dorfleben kennenzulernen, was so auf der Reise vorher vielleicht gefehlt hat, weil man das oft eben, so nicht mehr erleben kann, wenn man in diesen touristischen Massen unterwegs ist, kam eben die Idee, kann man nicht dieses touristische Potenzial, diese spannende Erfahrung, die das für Reisende ist, verbinden mit diesem Nutzen, dadurch die Schule zu finanzieren. Und Seng hatte eben auch relativ viele freie Räumlichkeiten in seinem Dorf und auch in seinem Haus zur Verfügung. Und dann entstand eben die Idee, kann man diese freien Räumlichkeiten nutzen, an Reisende vermitteln, um dadurch Einnahmen für das Projekt zu generieren. Und das ist dann in einer kleinen Pilotphase passiert. Da ging es erstmal wirklich nur um dieses Projekt. Es wurde eine ganz einfache Website gebaut. Und wir haben dann quasi ja, Reisende, aber eher so über Family and Friends dorthin vermittelt, so dann Gelder gesammelt, dass wirklich innerhalb von ein paar Monaten schon Englischlehrer eingestellt werden konnten, diese Schule erstmal aufgebaut werden konnte. Und dann ist letztendlich relativ schnell auch klar geworden, dass eben diese eine Schule nicht alleine das Problem hat, sondern dass generell, wir haben uns damals erstmal dann auf Südostasien fokussiert, dort ein großes Problem herrscht, wirklich solche Projekte zu finanzieren. Und dann ist relativ schnell die Idee dazu gekommen, sollen wir das nicht weiter ausbauen und daraus eine globale Plattform machen, wo wir all diese Projekte sammeln, die solche Finanzierungsprobleme haben und daraus eben diese dann durch Einnahmen aus dem Tourismus mit diesem Übernachtungskonzept nachhaltig zu finanzieren. Und so ist das Ganze, die Idee ins Rollen gekommen und wir haben dann das immer weiter in diesem Team aufgebaut, ausgebaut, bis wir dann im letzten Jahr quasi die Entscheidung getroffen haben, okay, um das Ganze wirklich zu professionalisieren und wirklich so einen Impact zu haben, das heißt, diesen Projekten wirklich gerecht zu werden und ausreichend Finanzierung zu bieten, müssen wir irgendwie den nächsten Schritt gehen. Und das war bei uns eben die Ausgründung aus diesem Enectus-Rahmen hin zu einem eigenständigen Startup und in dieser Phase befinden wir uns quasi gerade.
Wie lang war die Phase des Studentenprojektes sozusagen?
Das Projekt lief im Endeffekt knapp 3 Jahre in dieser Studierendeninitiative. Und dann stand, wie Alex das beschrieben hat, halt so im Sommer 19, Anfang 20 so im Raum, wie geht es eigentlich damit weiter? Weil auch diese Projekte erreichen irgendwann einen Reifegrad, wo man entweder sagt, hey, okay, wir versuchen das jetzt sozusagen in der echten Welt außerhalb dieses Studierendenrahmen und gucken, ob das sich auch langfristig selbst tragen kann und auch diese Wirtschaftlichkeit erreichen kann, die so ein Startup nun mal auch haben muss. Und da kam dann halt der Punkt, dass Alex und ich uns entschieden haben, hey, ja, wir können uns das langfristig vorstellen. Wir haben Lust darauf, Social BNB weiter voranzutreiben. Wir sehen den Impact, den wir damit realisieren können bei den Leuten vor Ort und auch bei den Reisenden. Und dass es dafür halt diese Professionalisierung auch braucht und dieses Vollzeit-Commitment auch zu sagen, hey, das machen wir jetzt nicht mehr nur neben dem Studium oder man hat noch irgendwie einen Nebenjob und sonst was alles nebenbei und macht das so hobbymäßig ein bisschen, dann, dass man wirklich sagt, hey, voller Fokus darauf und das hat sich bisher auch sehr ausgezahlt.
Mhm. Ja, ich würde gleich noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie ihr die ganze Plattform dann auch noch weiter jetzt aufgebaut habt seit der Gründung. Du hast gerade schon mal angesprochen, dass ihr dann letztendlich irgendwann vor dem Punkt stand, okay, ausgründen jetzt und das Ganze weiter aufbauen, weil das bei Inactus oft dann auch so der Prozess ist, dass dann irgendwann diese Schwelle kommt, dass man dann überlegt, okay, führen wir das weiter und wird daraus ein Startup. Was hat letztendlich oder was waren die Bewegungsgründe für euch beide, dann letztendlich auch Ja zu sagen zu dem Vorhaben Social BNB? Habt ihr gesagt, wenn dann nur mit Alex oder mit Nils? Oder also wie kam es dazu, dass ihr beide dann gesagt habt, okay, wir machen das und wir machen das gemeinsam?
Ja, wir haben natürlich dann schon über eine lange Zeit auch eng zusammengearbeitet, das Projekt ja dann auch geleitet und da eben auch schon viele Grundsteine, sage ich mal, dahingehend gelegt, uns sage ich mal, gut kennengelernt auch und einfach gesehen, dass wir gut zusammenarbeiten können. Bei mir war es immer, also gar nicht so die Motivation heraus, irgendwie da mal selbstständig zu werden, zu gründen oder ein Startup, in einem Startup zu arbeiten. Das war so gar nicht mein Hintergrund. Ich habe vorher halt Geografie studiert, war tendenziell eher so auf dem Bereich Entwicklungszusammenarbeit, aber eben auch Kommunikation. Und das konnte ich einfach damals gut in meinem Studium dort einbringen. Ich hatte einfach Lust, was Praktisches zu machen. Das war für mich einfach perfekt, weil ich voll an dieses Konzept geglaubt hat. Das war eine spannende Idee und da habe ich mich gerne mit eingebracht mit den Mitteln, die ich damals konnte. Ja, und dann hat sich das so einfach dahingehend entwickelt und plötzlich haben die Dinge, die Nils und ich uns so ausgedacht haben und irgendwie versucht haben, im Team umgesetzt haben, auch mit dem Team umgesetzt haben, irgendwie funktioniert. Wir haben viel dann nochmal irgendwie auch umstrukturiert. Man muss eben super viel ausprobieren, was funktioniert letztendlich, was nicht. Da sind wir auch auf jeden Fall ein paar Mal hin und her gedriftet, bis es dann funktioniert, aber irgendwie hat es plötzlich dann geklappt. Wir haben sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, viele Projekte haben wirklich gesagt, hey, das hat einen super Mehrwert, das ist wirklich ein Problem, diese Finanzierung, die ihr da, wo ihr versucht, uns zu unterstützen und auch sowohl großes Feedback von Reisenden bekommen, die gesagt haben, hey, das ist für uns echt eine spannende, coole, neue Alternative, es macht es irgendwie einfacher, nachhaltig zu reisen und zu wissen, okay, das Geld, was ich jetzt eh hier lasse in dem Land, kommt wirklich den lokalen Leuten zur Verfügung, die es wirklich am besten gebrauchen können. Ja, und das hat mich einfach überzeugt und dann waren wir relativ schnell an diesem Punkt, wo es plötzlich funktioniert hat und es so ein bisschen so schnell irgendwie gewachsen ist, dass wir dachten, okay, was ist der nächste Schritt? Wir müssen eigentlich jetzt eine Schippe draufsetzen, das professionalisieren und da wirklich einen Unterschied zu machen und wirklich eben auch bekannt zu werden, wirklich Buchungen umzusetzen und so letztendlich die Projekte zu unterstützen. Und dann ist Nils damals auf mich zugekommen und hat gesagt, hey Alex, hast du Bock, das weiterzuführen so, auch diesen Schritt mitzugehen? Und das hat mich erstmal ein bisschen überrumpelt, weil das, wie gesagt, so nicht in meiner Lebensplanung drin war bisher. Ja, also wie gesagt, dieses Thema Selbstständigkeit, eigene Gründung war so für mich nie so präsent. So, ich wollte mein Studium beenden, hätte dann Master weitergemacht und wäre wahrscheinlich einen klassischen Berufsweg, hätte ich den eingeschlagen. Aber in dem Moment war das für mich eigentlich klar, dass ich gesagt habe, hey, ich stehe voll und ganz hinter dieser Idee, ich glaube an das Potenzial und wenn das der nächstlogische Schritt ist, um diese Idee erfolgreich umzusetzen und damit eben diesen Mehrwert, den wir erreichen wollen, auch erreichen zu können, dann bin ich da auf jeden Fall voll mit dabei. Ja, und so ist die Entscheidung dann doch relativ schnell gefallen und relativ einfach gefallen. Ja, und jetzt sitzen wir hier und ich bin sehr glücklich darüber.
Okay, also musste Nils sich auch gar nicht so groß noch überzeugen.
Nee, überzeugen nicht. Wie gesagt, ich musste kurz nochmal in mich gehen, hey, ist das jetzt, weil es eben nicht so mein geplanter Lebensweg so war, dass dieses Gründungsthema, da musste ich mich einfach nochmal ein bisschen mit beschäftigen, was das genau bedeutet, ne, was dann da eben auch für neue Themen, neue Verantwortung auch auf einen zukommen. Aber genau, da bin ich letztendlich sehr glücklich in der Entscheidung mit. Und deshalb, also habe ich, weil ich eben so fest an diese Idee auch geglaubt habe, da nie dran gezweifelt, dass das irgendwie der falsche Weg ist. Ja.
Okay, und du jetzt, du kommst ja, glaube ich, so ein bisschen mehr schon auch aus dem wirtschaftlichen Zweig. Und für dich war es dann irgendwann klar, okay, ich will das gerne weitermachen, ich brauche nur noch einen richtigen Partner. Und da du das mit Alex sowieso schon quasi geleitet hast, das Projekt, war natürlich der erste Ansprechpartner. Wie war es denn aber für dich? War es von Anfang an auch klar? Also ab wann war so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, yo, ich könnte mir das vorstellen, hier dann auch Vollzeit demnächst zu machen, wenn ich jetzt im Studium fertig bin?
Ja, ich glaube, ich war noch an einem bisschen anderen Punkt als Alex an dem Zeitpunkt, weil ich meinen Bachelor halt auch schon abgeschlossen habe und ich sozusagen im Zweitbachelor war. Das heißt, ich war auch zeitlich noch ein bisschen flexibler am Anfang, mich mit der ganzen Thematik noch mal ein bisschen intensiver zu befassen. Und auch diese Gründungsthematik hat man ja, also ich habe International Business studiert und so eine gewisse Sensibilisierung hat man dann, gewisse Schnittmengen einfach schon zu der Thematik. Aber für mich war es halt klar, dass wenn gründen, dann muss es was mit Impact sein. Also dann muss es in den Bereich Sozialunternehmertum gehen, weil einfach nur gründen, um zu gründen, wäre es nicht gewesen. Weil ich da auch verschiedene Erfahrungen in Unternehmen gemacht habe, auch im Nachhaltigkeitsbereich von Unternehmen und da halt gesehen habe, okay, wenn man wirklich was bewegen will, muss man es teilweise irgendwie selbst in die Hand nehmen. Und als ich dann bei Social BNB dazugestoßen bin, war relativ schnell auch die Vision, auch gemeinsam mit Alexa zu sagen, hey, ja, ganz oder gar nicht, so ein bisschen, weil halt auch der Zeitpunkt einfach da war, hey, okay, ich könnte zeitlich das investieren. Wir haben das Potenzial in Social BNB gesehen. Wir haben gesehen, dass wir es zusammen, glaube ich, ganz gut rocken. Haben ein Granatenteam im Hintergrund, was schon während der gesamten Enactus-Zeit uns super unterstützt hat und uns auch in der Entscheidung unterstützt hat. Auch gesagt hat: Hey, ja, wir können uns das vorstellen, dass ihr das macht. Ihr kriegt das mit der Projektleitung ganz gut hin, glaube ich. Und dann war halt auch so die Aussage, hey, ja, wir wollen auch, dass das vorankommt. Wir wollen auch, dass das wächst und dass das weitergeht. Und da haben wir uns dann, glaube ich, gesucht und gefunden im Endeffekt, dass man das gemeinsam machen kann. Und wir konnten, hatten halt durch diese Studentenzeit auch eine gute Chance, uns sehr gut kennenzulernen in verschiedenen Situationen, auch gemeinsam eine Vision aufzubauen, was, glaube ich, auch gerade in der Gründung und gerade in der Gründung im Bereich Social Entrepreneurship sehr, sehr wichtig ist, dass man da die gemeinsame Vision verfolgt. Und das, ja, haben wir, glaube ich, ganz gut hinbekommen.
Ja, glaube ich auch. Ihr seid ja mittlerweile in, ich glaube, so 50 Ländern, habt ihr schon Partnerprojekte. Wie war denn dann der, also was war so der Status, als ihr dann diesen Switch gemacht habt von Studierendenprojekt zum Startup zur GmbH? Wie weit war die Plattform? Wie viele Partner hattet ihr vielleicht zum Beispiel auch? Also in welchen Ländern wart ihr da schon unterwegs? Womit habt ihr quasi dann gestartet, als Startup?
Wir hatten letztes Jahr zu dem Zeitpunkt, als das relevanter wurde, knapp 16 Länder, und so um die 50 Projekte, 45, 50 Projekte. Und das hat halt nochmal rasant zugenommen, sage ich mal, in der Zeit, wo wir uns halt auch noch intensiver mit Social BNB befasst haben und halt auch die ganze Corona-Zeit nochmal intensiv dafür genutzt haben, auch neue Projekte zu finden, auch den Prozess nochmal zu optimieren und anzugehen, wie wir diese Projekte finden, auch sicherzustellen, den Qualitätskriterienkatalog zu entwerfen, durch den die Projekte durch müssen, bevor sie bei uns auf die Plattform kommen, da nochmal auch viel dran zu machen. Und mittlerweile sind wir bei knapp 180 Projekten in 46 Ländern und sind super happy mit dem, wie es in der Hinsicht bisher gelaufen ist und versuchen es halt auch aktuell nochmal im europäischen Markt stärker auszubauen. Das heißt, da auch im Sinne des nachhaltigen Reisens auch eher lokale und kurze Reisewege, Anreisen zu ermöglichen und da halt auch das Konzept mehr und mehr in Europa zu etablieren.
Aber das heißt, die Plattform war auch schon live, als es dann zu dieser Entscheidung kam und man konnte auch damals schon buchen, sah nur noch alles ein bisschen anders aus.
Im weitesten Sinne ja. Also wir haben halt relativ rudimentär angefangen mit einer WordPress-Seite, die wir vor, glaube ich, knapp 2 Jahren nochmal auch ein bisschen aufwendiger aktualisiert haben, dass dann halt auch wirklich so diese Buchungsanfragen, dass das alles ein bisschen automatisierter vonstatten ging. Und das ist jetzt sozusagen die Version 3.0 im Endeffekt und die dann wirklich ein bisschen aufwendiger auch von der Programmierung war, wo wir auch das letzte Jahr die Corona-Zeit genutzt haben, da auch wirklich viel Arbeit reinzustecken, auch mit einem tollen Entwicklerteam im Hintergrund, die das ermöglicht haben und dass wir gesagt haben, hey, ja, es stand was vor einem Jahr, anderthalb, als wir diese Entscheidung getroffen haben, aber es war klar, für eine Skalierung, für diese angesprochene Professionalisierung, hey, da muss noch mal mehr kommen, weil wir mussten halt gefühlt jeder Buchung hinterherrennen, per E-Mail und dann nochmal 20 Mal nachfragen, hey, klappt das wirklich, seid ihr wirklich da? Das war natürlich nicht unbedingt skalierungsfähig und das haben wir, glaube ich, jetzt mit der neuen Plattform eine ganz guten Status quo erstmal, um das auch zu ermöglichen.
Genau, also wir haben einfach eine sehr lange, sage ich mal, Testphase gehabt, wo wir eben in diesem Enectus-Rahmen sehr viel ausprobieren konnten, wo natürlich schon auch Buchungen stattgefunden haben und sich Projekte eben auch haben listen lassen können. Und das haben wir eben sehr intensiv genutzt, um das alles auszuwerten, um uns jetzt auch im letzten Jahr, wo wir diesen Switch wirklich gemacht haben, nochmal intensiv damit zu beschäftigen, hey, was brauchen Reisende eigentlich, was erwarten die an Services, an Funktionen, genauso was brauchen auch diese Projekte. Und dahingehend haben wir die Website oder die Plattform einfach immer weiter angepasst und jetzt sind wir eben an einem Punkt, wo wir wirklich guten Gewissens sagen können, okay, das ist so der Grundstein, die natürlich sich auch immer wieder verändern wird, aber wo wir so in eine große Masse gehen wollen, wirklich viele Leute zu erreichen und dieses nachhaltigere Angebot zum Reisen auch anbieten zu wollen, weil vieles eben schneller, automatisierter geht, im Sinne, dass sich die Projekte selbstständig auch listen können, ihre Informationen aktuell halten können, in Kontakt mit Reisenden können, Buchungen und Bezahlungen automatisiert ablaufen. Das heißt, damit einfach den Grundstein gelegt, um jetzt noch weiter da auch wachsen zu können und das Konzept eben auch ja, präsent oder vielen Leuten anbieten zu können. Ja.
Ja, ich hatte auch gesehen, dass ja auch teilweise sehr viel Informationen so zur Anreise und was kann man da halt noch alles so machen rundherum. Also ein bisschen Reiseguide auch noch zusätzlich zu der eigentlichen Buchung sozusagen. Und super spannend auch, wenn man mehr über das Projekt noch erfahren möchte, dass es dann da nochmal einen extra Button gibt. Und Stichwort Wachsen. Zum Wachstum gehört ja letztendlich auch ein Team dazu, um das ganze Wachstum auch irgendwie zu stemmen. Nach dem Switch sind dann einige von dem vorherigen Team dann auch den Schritt gegangen und gesagt, alles klar, wir fangen jetzt bei euch vielleicht erstmal in Teilzeit oder auch voll dann bei euch an. Also wie war so der Prozess des Teamaufbaus dann? Gab es sofort dann einen Stamm, der auch dann mit euch rüber geswitcht ist? Oder habt ihr quasi dann zu zweit erstmal angefangen und dann nach und nach neue Mitarbeiter einstellen können?
Genau, nee, es gab immer ein Team bei Social B&B. Also wir sind immer schon aus dieser Geschichte heraus, aus diesem Enectus-Projekt, haben wir immer sehr demokratische Entscheidungen getroffen. Und es gab immer viele Leute, die diese Idee überhaupt erst entwickelt haben, die sie weiterentwickelt haben. Genau, und das, da glauben wir auch sehr fest dran, dass wir das Beste aus Social B&B machen können, indem wir sehr viele Meinungen, sehr viele Ideen von vielen Leuten mit einbeziehen. Das war uns immer sehr wichtig, deshalb waren wir immer sehr viele Leute, die in diese ganzen Prozesse mit eingebunden waren. Und genauso war es uns eben auch wichtig, mit den Leuten, die damals in dem Team waren, als wir zusammen eben gesagt haben, okay, diese Gründung wäre der nächste Schritt, zu validieren, für wen kommt das in Frage, diesen Schritt mitzugehen und für wen nicht. Genau, da haben wir mit jedem Einzelnen gesprochen, was die genauen Vorstellungen sind und einige auf jeden Fall auch ja, mitnehmen können in dieses neue Verhältnis. Und das kommt aber natürlich auch immer darauf an, wie die aktuelle Lebenssituation ist. Also sind Leute noch mitten im Studium, sind sie schon fertig, welche Anstellungsverhältnisse können sie sich überhaupt vorstellen, was kommt so in Frage. Genau, aber wir sind da immer bemüht, für alle eben eine gute Lösung auch zu finden und haben eben einen Großteil auch mit übernehmen können, aber eben auch neue Leute mit hinzunehmen können. Eben auch aus dem Grund heraus, da wieder auch nochmal neue Ideen reinzubringen. Und genau, so ist das Team stetig gewachsen und so sind wir auch nach wie vor, verfahren wir so mit dem Team und sind auch sehr happy mit.
Und also bei eurer Idee ist jetzt natürlich auch viel Programmierungstätigkeit, die da nötig ist. Macht ihr das dann, habt ihr da jemanden, der das bei euch quasi im Team macht, oder wart ihr da auch auf Hilfe von außen sozusagen dann angewiesen?
Auf jeden Fall. Also da weder Alex noch ich einen Programmierhintergrund haben, war klar, dass wir da auf jeden Fall Unterstützung brauchen, und die haben wir auch gefunden, Gott sei Dank. Auch sehr, sehr gut, da hatten wir jemanden, der uns gerade im Bereich UX, UI und auch in dieser Entwicklung der Plattform, gerade in dem Frontend-Bereich, super geholfen hat, ohne den das auch nicht wirklich möglich gewesen wäre, das auf die Beine zu stellen, das auch so schnell und so unkompliziert auf die Beine zu stellen. Das heißt, wie Alex beschrieben hat, von Anfang an eine Teamaufgabe, und das war uns auch bewusst, und da sind wir sehr froh, dass wir immer wieder tolle Leute gefunden haben, die auch diese Vision von uns teilen, dass Tourismus Gutes bewirken kann. Und da haben wir auch auf der Entwicklerseite immer wieder tolle Leute gefunden, die uns da unterstützen. Und ohne die halt so ein Plattformmodell gar nicht funktionieren könnte.
Auf jeden Fall. Und also das ist das eine, auf jeden Fall intern im Team, die uns da unterstützen, oder wo wir eben zusammen daran arbeiten. Aber wir haben auch immer sehr viel Unterstützung von externen bekommen. Das sind verschiedene Acceleratoren, die wir durchlaufen haben. Wir waren einmal zum Beispiel bei der Impact Factory in Duisburg, die vor allem so ein Acceleratorenprogramm für Sozialunternehmer, Unternehmerinnen haben. Die haben uns sehr viel auch geholfen in dieser Weiterentwicklung unserer vorherigen Website, um da nochmal so ein MVP zu erstellen, um dieses Testing vor allem eigentlich erstmal auch machen zu können, um wirklich rauszufinden, was wollen die Kunden eigentlich. Oder wie auch aktuell hier im Gateway, in dem wir sitzen, sind wir auch durch einen Accelerator gegangen, die uns eben sehr stark unterstützen und eben auch Kompetenzen nochmal vermitteln, die wir so im Kernteam noch nicht haben, weil man einfach ja nicht alles auch wissen kann und da wirklich so die Schritte und Tools anleiten, hey, welche Schritte muss ich eigentlich in so einer Gründung gehen? Das hat mir gerade vor allem auch, wo da ich jetzt nicht so diesen klassischen BWL-Hintergrund habe, mega geholfen, da einfach auch so ein bisschen Struktur zu bekommen, hey, das sind die Steps, so bauen wir das Ganze auf, darum müssen wir uns kümmern, weil am Anfang hat man tausend Ideen und rennt erstmal irgendwie wild los und denkt so, boah, das ist eine super Idee, das machen wir. Und da jemand zu haben, der von außen nochmal drauf guckt und sagt so, okay, Leute, macht mal ruhig, so alles super Ideen, aber vielleicht gucken wir uns erstmal das Thema an und machen das alles so Schritt für Schritt. Das hat unglaublich geholfen, da so ein bisschen die eigenen Gedanken auch zu sortieren und die ganzen Ideen so ein bisschen zu strukturieren.
Ich hatte neulich auch den Dirk Lenz hier von Gut24 am Start, und der sagte auch so, dass auf die Frage, was hat ihm am meisten geholfen, es war tatsächlich so dieses ganze Netzwerk und die Menschen, die er kennengelernt hat über die Impact Factory, und dadurch ganz viele Eindrücke und Impulse, die er auch mal wieder bekommen hat, und auch Feedback, was er sich immer wiederholen konnte zu verschiedenen Themen, wo er vielleicht gerade selber auch nicht so der Experte dann ist. Von daher Netzwerk sehr, sehr wichtig. Was sind denn so, wenn ihr jetzt mal so zurückblickt, was waren so vielleicht so 2, 3 Hürden oder Schwierigkeiten, über die ihr rüber musstet?
Ja, also ich glaube, dieser Switch wirklich zu machen, erstmal bei uns und auch bei dem Gesamtteam von, okay, wir sind jetzt hier ein studentisches Projekt hin zu, wir sind jetzt ein Startup, war schon eine Hürde, weil klar hatten wir Erfahrung in diesem ganzen Projektleitung, Projektmanagement, wir hatten eben das Team, aber wir haben natürlich alle nebenbei daran gearbeitet, und dementsprechend hat man ein bisschen ein anderes Verhältnis auch zu der Arbeit, weil es war letztendlich eben auch eine ehrenamtliche Arbeit und alles eher so hobbymäßig, und durch diese Gründung ist natürlich ein Stück mehr Ernsthaftigkeit irgendwie auch da reingekommen, mehr Themen auch einfach, um die man sich kümmern muss, die so man so vielleicht erst gar nicht auf dem Schirm hatte, mit Themen wie Rechtsform, steuerliche Themen etc. Also das ist ja irgendwie ein Fass ohne Boden, was man dann plötzlich aufmacht.
Durch die man einfach durch muss.
Ganz genau. Und ja, ich glaube, da für alle auch so das in den Köpfen, also erstmal für uns auch zu verankern, okay, krass, wir bauen das jetzt zum Unternehmen auf, das muss man erstmal realisieren, das ist immer irgendwie so leicht gesagt, aber das ist halt trotzdem ein riesiger Step, den man halt auch so im Kopf erstmal, so ein Schalter, den man da umlegen muss, das Ganze plötzlich so als Beruf zu sehen, sag ich mal auch. Und ja, das mussten wir machen, das mussten wir alle im Team eben auch machen, und ja, das war einfach ein Prozess und auf jeden Fall eine Herausforderung, glaube ich, da eben dann auch diese Prozesse so mit so umzustellen, dass sie eben auch auf einer Unternehmensseite funktionieren. Da sind wir vielleicht am Anfang ein bisschen blauäugig auch rangegangen, dass wir sagen, ja, wir machen einfach so weiter wie bisher, aber so ist es halt nicht, weil man muss halt manche Sachen dann einfach umstellen.
Ich meine, es ist natürlich eine ungünstige Zeit jetzt für einen Launch von einer Reiseplattform gewesen, dass man wahrscheinlich nicht direkt sofort dann auch so einen Anstieg von Buchungen oder sowas auch direkt gesehen hat. Wenn man zum Beispiel wie einen Shop online macht und dann klingeln die Bestellungen rein und bei euch wäre es halt dann irgendwie die Reisebuchungen, die gemacht werden, nachdem man dann endlich nach der Version 2.8, 2.9, 2.9,9 endlich dann mit der Version 3.0 irgendwann die Entscheidung trifft, okay, jetzt gehen wir online. Ist natürlich jetzt unglücklich, dass das in so einer Zeit dann fällt. Oder hat das gar nicht so die großen Auswirkungen jetzt für euch gehabt?
Doch, natürlich. Klar ist das eine schwierige Zeit für diese gesamte Branche. Wir haben da auch viel drüber nachgedacht, wann ist so der Zeitpunkt, wann wollen wir damit rausgehen. Uns war einfach wichtig, jetzt, wo gerade auch 2021 so ein bisschen wieder das Thema Tourismus stärker präsent war. Also Leute sind nun mal verreist. Es ging irgendwie wie ein bisschen wieder los. Einfach da zu sein, Präsenz zu zeigen, hey, wir hatten diesen langen Umbruch oder diese lange Pause im Tourismus und wir müssen jetzt irgendwie was anders machen. Wir müssen nicht irgendwie in alte Muster zurückfallen, sondern wirklich schauen, was gibt es für Alternativen in diesem Bereich, im Bereich, wie kann ich nachhaltiger reisen. Da sind wir lange nicht die Einzigen. Es gibt super viele andere tolle Ideen, tolle Startups, die aus dieser Zeit auch heraus entstanden sind und die diese Krise dafür genutzt haben, zu sagen, hey, wie können wir diese Branche eigentlich nachhaltiger gestalten und umkrempeln und vieles besser machen? Und das ist so die Bewegung, die wir auf jeden Fall mitnehmen wollen, die wir mitgestalten wollen und da eben auch merken, dass das Interesse da ist, auch von großen Touristikunternehmen. Und genau, das war uns einfach wichtig, da zu zeigen, hey, es gibt Alternativen und wenn Leute jetzt wieder losreisen, dass man nicht in alte Muster verfällt, sondern eben auch nachhaltige Alternativen ausprobieren kann. Von daher kam der Zeitpunkt für uns so, ja, eigentlich richtig, zur richtigen Zeit. Glaube ich, war das eine gute Entscheidung, das jetzt auch zu machen. Und genau, klar, wie sich das alles weiterentwickeln wird, weiß niemand aktuell so genau. Wir hoffen natürlich, dass es bald auch wieder möglich sein wird, viele dieser Projekte besuchen zu können, um die letztendlich auch zu unterstützen. Genau. Aber letztendlich war es für uns diese gesamte letzte Zeit, also auch das letzte Jahr, wo sehr wenig passieren konnte, einfach auch nochmal Zeit, um diesen Marktstart wirklich nochmal so ein bisschen zu überdenken und in uns zu gehen und zu gucken, was brauchen wir eigentlich, uns nochmal besser aufzustellen, breiter aufzustellen und diese ganzen Prozesse zu professionalisieren, auf stabile Füße zu stellen, das ganze Startup, um dann, wenn es wieder losgeht, dann auch ready zu sein.
Wart ihr, also du hast gerade schon mal gesagt, ihr wollt die Projekte auch immer besuchen. Ihr könnt natürlich wahrscheinlich nicht alle 180 Projekte besuchen, das dauert ein bisschen lang. Wie oft schafft ihr es denn dann auch selber mal, so ein Projekt zu besuchen?
Das ist natürlich ein bisschen schwierig, sowohl aktuell, aktuell sowieso und weder ökonomisch noch ökologisch sonderlich vertretbar jedes Projekt zu besuchen. Deswegen, wir freuen uns, wenn Reisen wieder möglich ist, wenn viele Reisende die Projekte besuchen können. Wir selbst, ich hatte das Glück, dass ich vor, ja, was ist denn das jetzt, anderthalb, fast zwei Jahre, geht ja das Ganze jetzt schon, in Brasilien bei einem unserer Projekte war und die und da die Arbeit kennenlernen durfte, aber auch eher, weil ich es in eine meiner Reisen integriert habe, als dass wir bewusst gesagt haben, hey, die müssen wir jetzt nochmal einen Qualitätscheck machen oder sonst was, das machen wir alles digital. Und aber war trotzdem eine super Erfahrung, das mal zu sehen, hey, was unsere Arbeit vor Ort wirklich für einen Impact haben kann, weil klar, man sitzt irgendwie vor seinem Laptop, schreibt seine Mails, macht seine Anrufe, macht das Social Media, macht die Programmierung, macht sonst was. Aber das dann mal wirklich ein bisschen handfest auch vor Augen zu haben, zu sehen, was das für die Leute da vor Ort bedeutet, war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung und auch zu sehen, dass es halt funktioniert in der Hinsicht, ne? Dass ich das einfach, sag ich mal, easy über unsere selbst damalige Plattform noch buchen konnte und das entspannt abwickeln konnte, dass ich gesehen habe, dass das Geld direkt bei den Leuten vor Ort ankommt und was es da für Auswirkungen haben kann, das war schon eine sehr, sehr coole Erfahrung.
Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, man kann jetzt nicht jedes Projekt direkt so besuchen. Viel läuft bei euch da digital. Da wäre es nochmal so vielleicht eine kurze Frage, inwiefern ihr da die Projekte erstmal findet. Wahrscheinlich ist da viel Internetrecherche auch mit dabei und dann einfach viele E-Mails, die dann geschrieben werden. Also wie findet ihr die Projekte und wie sagt ihr dann auch, okay, das ist ein Projekt, das passt zu uns, zu unseren Werten, zu unseren Kriterien. Und wie lange dauert das dann bis so ein Projekt, was sich ja vielleicht kommen ja auch viele Projekte auf euch zu und sagen, hey, wir würden auch gerne auf eurer Plattform gelistet sein, denn wir haben, also ich habe gesehen, es gibt viele verschiedene NGOs oder auch Projekte, die dahinter stehen, so von Galileo, der Beitrag, da war ja eine Pferdeauffangstation sozusagen, die da mit dabei hängt oder auch zum Naturschutz, dann, dass irgendwie Bäume gepflanzt werden in der Umgebung, in dem Projekt oder dann auch Frauenausbildungen, die dann gemacht werden. Also wie findet ihr Projekte und wie pflegt ihr die quasi bei euch ein und stellt dann sicher, dass das zu euch passt?
Ja, der Prozess war auf jeden Fall eine Herausforderung zu Beginn, auch wirklich da genügend oder einfach das erstmal zu entwickeln, wie kommen diese Projekte eigentlich zu uns, und das war auch wirklich anfangs sind da sehr viele Mails so ins Leere gegangen. Und genau, wir haben natürlich zu Beginn, also gerade ne, auch diese Reise nach Kambodscha, dort eben viele Projekte wirklich vor Ort mit denen gesprochen, zu validieren, hey, ist das ein valider Punkt? Und irgendwann ist uns einfach bewusst geworden, okay, wir können nicht jede Projekte selbst besuchen, das geht einfach nicht. Wir brauchen halt den Prozess, dass wir ihn irgendwie von hier machen können. Und dann haben wir tatsächlich eben, genau, läuft es letztendlich aktuell sehr viel über Internetrecherche, klassischerweise über andere Plattformen, aber auch über Netzwerke. Wir haben auch verschiedene Partnerorganisationen in den Ländern mittlerweile, mit denen wir zusammenarbeiten, die dort gut vernetzt sind, die uns quasi Kontakt auch weitervermitteln. Und letztendlich ist es dann, dass wir auch persönliche Gespräche mit denen ausmachen, wenn so ein Projekt zu uns findet. Und wir in 1:1 Gesprächen eben gewisse Kriterien durchgehen, uns kennenlernen, die eben alle Fragen stellen können und wir letztendlich schauen, passt dieses Social BNB-Konzept, kann man das vor Ort umsetzen, weil das natürlich nicht für jede Projektart, nicht für jede Region so ohne weiteres möglich ist. Einerseits müssen natürlich Räume zur Verfügung stehen, es geht aber natürlich auch darum, wie gut ist diese Region eigentlich überhaupt bereisbar, was macht das Projekt da für Arbeit. Letztendlich gucken wir eben sehr stark darauf, ob das Geld, was dann durch diese Reise an dieses Projekt kommt, wirklich eben einen gesellschaftlichen Mehrwert erreicht. Das heißt, wir achten sehr stark darauf, wo drin arbeiten die, ist das ein lokales Problem, was gelöst wird, wie wird mit den Leuten vor Ort zusammengearbeitet, ist das Projekt relativ eigenständig, stehen da noch andere Organisationen hinter, wie wird mit Spenden generell umgegangen, wie transparent gehen die mit Ausgaben um, was der ökologische Mehrwert, aber natürlich auch, wie werden Leute vor Ort geschützt, also dass so eine Reise wirklich auch einen Mehrwert für alle Seiten hat und eben nicht der Alltag dieser Leute, die dort vor Ort sind, eben zur touristischen Attraktion irgendwie verkümmert. Darum geht es eben. Das sind relativ viele Punkte, die wir da zusammen mit Experten, Universitäten zusammengestellt haben, um so jetzt, um da eigentlich ein Bild für zu bekommen, ob das Ganze passt und wenn es für beide Seiten eben funktioniert. Das Ganze wird in so ein System, in so ein Punktesystem überführt, wo wir eine Einschätzung bekommen, okay, passt auf jeden Fall oder wir müssen bei dem einen oder anderen Punkt nochmal genau nachfragen oder einfach nochmal zusammen schauen, was man vielleicht auch verbessern kann. Also das sehen wir eben auch als wichtigen Punkt unserer Arbeit, da auch nochmal gemeinsam zu schauen, wenn das Social BNB-Konzept so noch nicht umgesetzt werden kann, was denn fehlt oder was man verbessern könnte, damit es gut funktioniert. Und dieses Know-how, was vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch irgendwie weiter zu vermitteln. Ja, und dann bekommen die eben Registrierungslink, können sich jetzt auf der neuen Website dann eigenständig registrieren, ihre Dateien hochladen, ihre Informationen aktuell halten und können dann von Reisenden besucht werden.
Beim Reisen ist es ja oft so, dass ich ja, viele natürlich erstmal irgendwo ins Hotel gehen oder wenn ich jetzt bei der anderen Plattform, die auch mit BNB endet, einfach irgendwie mir eine Stadt zum Beispiel angucken will und dann gehe ich, buche ich mich da ein, am besten eine Unterkunft, wo ich gar nicht so viel in Kontakt komme mit den Locals und so weiter und so fort. Ist natürlich auch so eine gewisse Überwindung, die man erstmal ja, überwinden muss, in den Kontakt mit Locals zu kommen, weil man vielleicht auch gar nicht so die Sprache spricht, da muss man vielleicht mit Händen und Füßen sich verständigen und so weiter und so fort, um dann auch mehr in die Kultur tatsächlich auch einzutauchen und auch Erlebnisse zu kriegen, so wie das am Anfang auch mit dem Tuk-Tuk-Fahrer war. Das ist ja wahrscheinlich auch irgendwie auf einer Fahrt gewesen. Man kommt ins Gespräch und man unterhält sich und auf einmal wird man vielleicht irgendwie zum Abendessen auch mit eingeladen, weil da einfach so eine menschliche Verbindung auch dann irgendwie gerade entstanden ist auf dieser Fahrt. Und dann entsteht da noch was anderes oder Größeres drauf. Und es ist was ganz Überraschendes, Spontanes, was dann da einfach entsteht. Und am Ende sind das aber die Erinnerungen, an die man sich dann noch lange wären. Was ist so vielleicht eure Lieblingsgeschichte, die euch bisher auf euren Reisen widerfahren ist, wo ihr auch so diesen Schritt gemacht habt und einfach mal ins Gespräch gekommen seid mit Locals oder mit Menschen, was jetzt nicht so geplant war von vornherein?
Wir haben in Nordlaus war ich mit einem Kumpel backpacken und da haben wir genau die Erfahrung gemacht, die du im Endeffekt auch beschrieben hast, dass wir einfach durch die Dörfer gewandert sind und das auch noch nicht so wahnsinnig touristisch war und die Leute einfach super warmherzig und offen waren und auch ein authentisches Interesse auch an einem selbst gezeigt haben. Und wenn man denen offen gegenübergetreten ist, das war eine sehr bereichernde Erfahrung, dass wir dann im Endeffekt eine 6-stündige Wanderung gemacht haben und dann auf einem Berg ohne Internetempfang, ohne Handyempfang bei einer von diesen Familien übernachtet haben und im Endeffekt halt einerseits mit dieser Übernachtung die direkt vor Ort unterstützt haben und auf der anderen Seite hatte ich, glaube ich, noch nie so einen geilen Nachthimmel wie da. Keinerlei Lichtverschmutzung, nix. Es war wirklich einfach ein Traum und halt auch irgendwie in diesen Austausch zu kommen, gerade wie du es beschrieben hast, irgendwie, ja, vielleicht versteht man nicht alles 100% und vielleicht spricht man nicht 100% die gleiche Sprache, aber irgendwie mit Händen und Füßen kann man sich eine Zuneigung ausdrücken oder ein Interesse ausdrücken und dass man irgendwie in Austausch kommt und ein bisschen auch mehr darüber erfährt am Ende des Tages, hey, wie leben die Leute vor Ort, was berührt die, was bewegt die, was für Lösungsansätze haben sie für ihre Probleme oder ihre Sachen, die sie vor Ort lösen müssen. Und das war eine super bereichernde Erfahrung. Und das kann ich deswegen nur jedem ans Herz legen. Und das ist halt genau das, was wir mit Social B&B fördern wollen.
Jetzt hast du ein bisschen Zeit nachzudenken, Alex.
Ja, ich habe viel drüber nachgedacht. Ich hab, mir fällt ehrlich gesagt keine konkrete Situation. Also ich glaube, es ist liegt voll oft so in diesen kleinen Momenten im Alltag auch, weil auch wenn es wirklich so ist, dass man natürlich nicht vielleicht immer die lokale Sprache spricht, findet Kommunikation ja auch auf so vielen anderen Ebenen statt und es gibt einfach viele universelle Sprachen, die alle Menschen irgendwie vereint. Das ist vielleicht ein Lächeln, das ist irgendwie Musik. Und ich finde, bei ganz vielen Situationen oder auch gutes Essen, ja, irgendwie zusammen zu essen, bei ganz vielen Situationen, die mir auf meinen Reisen einfallen, sind das eben solche Momente, wo Sprache an sich gar nicht so die Hauptrolle gespielt hat, sondern man eben allein durch diese universellen Sprachen irgendwie eine Verbindung zueinander aufgebaut hat und einfach eine Wertschätzung des Menschen gegenüber so erlebt hat. Und das, glaube ich, sind so die spannenden Erfahrungen, die so eine Reise auch ausmachen und die durchaus auch funktionieren. Genau, und deshalb, glaube ich, sind da schon auch oder sind das eben auch diese Themen, die man auf jeden Fall auf seiner Reise so erleben sollte, weil man dadurch letztendlich super viel mitnimmt und auch eben ein ganz anderes Bewusstsein für oder Wertschätzung für den Menschen gegenüber so mitnimmt. Und ich glaube, das ist eine super bereichernde Erfahrung für beide Seiten auch. Und das wollen wir natürlich über die Plattform auch ein bisschen fördern. Ich glaube aber auch, dass das nicht nur bei uns möglich ist, sondern dass es in vielen Aspekten auf Reisen ohnehin so schon geschieht, in den Kleinen, im Alltag, wenn man im Bus sitzt, eben vor Ort lokal essen geht, etc.
Ja, also sich auch einfach nicht scheuen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen und im Bus sich vielleicht mal neben andere Menschen aufzusetzen und einfach mal freundlich zu lächeln und ins Gespräch zu kommen. Das ist ja letztendlich auch so ein bisschen das Ziel, dass ihr nicht nur Hotels sozusagen oder Übernachtungsmöglichkeiten anbietet, sondern ihr wollt ja auch, dass die Menschen dann, die da übernachten, so ein bisschen in Kontakt auch kommen mit dem, was die Menschen dort bewegt und was entsprechend da auch in dem Projekt angestoßen werden soll, was da vielleicht für Probleme sind, von denen man in Deutschland noch gar nicht wusste, dass die Menschen da vor Ort diese Probleme haben und die einfach nicht die Plattformen haben, um da die Aufmerksamkeit für zu bekommen. Und es ist jetzt nicht so bewusst auch kein Volunteering-Vermittlungsservice, den ihr macht, denn das ist meistens ja so, dass bei solchen freiwilligen Einsätzen das für die eher wichtig ist, dass dann Leute auch schon mal so 4 Wochen auch in die Aufgaben auch eingearbeitet werden und da auch dann längerfristig vor Ort sind, was jetzt bei so kurzen Reisen von 2 Wochen auch eher nicht der Fall ist, wo dann eher das Geld, was über die Übernachtungsmöglichkeit dann reinkommt, einen viel, viel größeren Impact für das Projekt dann auch vor Ort hat. Aber man trotzdem ja auch mit den Menschen wahrscheinlich freuen die Menschen sich dann auch natürlich viel über ihr Projekt auch erzählen zu dürfen, wenn sie danach gefragt werden. Und ich habe gesehen, bei einigen Projekten ist es ja auch so, dass es dann sogar auch möglich ist, dann mal so eine Projektführung auch zu bekommen und da einfach noch mehr zu erfahren drüber. Und ja, super spannendes Konzept, um Reisen noch ein bisschen mehr zu dem zurückzubringen, was es ja ursprünglich auch mal irgendwie war, dass man in Kontakt kommt mit den Kulturen und mit den Menschen und dann gleichzeitig auch noch was Gutes tun kann mit dem, was man sowieso ja irgendwie, weil man braucht ja eine Unterkunft vor Ort und zahlt meistens für sowas. Und wenn die dann auch noch für was Sinnvolles irgendwie, was Sinnvolles unterstützen kann vor Ort, dann ist es irgendwie eine Win-Win-Situation für alle. Von daher super spannendes Konzept, was in der Studentengruppe gestartet ist und jetzt dann für euch zu einem Vollzeitprojekt geworden ist und auch einem Unternehmen, was ihr größer machen wollt. Vielleicht abschließend noch was, wenn Covid dann vorbei ist, was habt ihr schon Lieblingsdestination euch oder auch vielleicht schon ein Projekt rausgesucht, was ihr gerne besuchen wollen würdet, wenn es dann wieder möglich ist?
Bei mir steht ehrlicherweise Kolumbien schon seit längerem auf dem Plan und da haben wir auch zwei, drei sehr, sehr tolle Projekte, die ich auch gerne mal erster Hand erleben würde. Und das wäre auf jeden Fall eine der ersten Destinationen, wenn auch gerade Fernreisen wieder möglich sind.
Ja, das ist natürlich die dunkle Seite an unserem Job, dass man jeden Tag irgendwie tolle neue Vorschläge für Reiseziele bekommt und man gar nicht weiß, wo man anfangen soll. Es sind super viele, viele tolle, inspirierende Projekte. Genau. Ich selbst bin tauche sehr gerne Tauchsport aus und deshalb würde ich gerne eine unserer Projekte besuchen, die auch Meeresschutz betreiben. Die machen eben durch, also ja, Conservation-Arbeit, wo man gut vor Ort eben auch umweltfreundlich oder sehr sanft eben auch Tauchtourismus betreiben kann. Genau, die würde ich gerne besuchen, aber die sind an verschiedenen Standorten, wahrscheinlich erstmal in der Mittelmeerregion auf Malta haben wir, glaube ich, eins. Da würde ich auf jeden Fall sonst erstmal mal vorbeischauen, ja.
Ja, ich tauche auch unglaublich gerne und dann kannst du ja weitergehen auf Sansibar und auf den Kap Verden, habe ich gesehen. Also gibt es noch einige Projekte. Ja, mega cool. Vielen Dank für den Einblick in eure Reise. Und in das Thema Reisen und vor allem das Thema nachhaltiges Reisen. Und ich wünsche euch noch weiterhin viel Erfolg beim Aufbau, denn da gibt es sicherlich noch sehr, sehr viele Projekte da draußen, die die Unterstützung gebrauchen können und die Kraft oder die Macht der Reisenden, die ja auch letztendlich für die lokalen ja, Unternehmer letztendlich und auch Projekte dann essentiell sind und leider gerade durch die Corona-Pandemie so ein bisschen, da ja auch dann Ausgaben und Einnahmen wegfallen. Von daher sehnen wir uns da alle, glaube ich, auch danach, endlich wieder auch ein bisschen weiter reisen zu können. Und die Menschen vor Ort sehnen sich, glaube ich, auch wieder danach, entsprechend Gastgeber sein zu dürfen. Und genau, da hoffen wir, dass das nicht mehr allzu lange dauern wird. Also vielen Dank, Nils und Alex, für eure Einblicke von Social BNB. Das war's für heute mit dem Podcast. Schön, dass du dabei warst. Und ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen und hast vielleicht auch ein bisschen Inspiration gefunden für deine eigenen Ideen und die Umsetzung dieser Ideen vor allem. ja, vielleicht überlegst du dir bei deiner nächsten Reise auch mal bei Social B&B vorbeizugucken, ob da nicht auch ein cooles Projekt oder eine coole Unterkunft / Projekt in der Nähe ist von dem Ziel, wo du gerne hinreisen würdest. Vielleicht guckst du aber auch bei Social B&B vorbei und lässt dich dort inspirieren, wo deine nächste Reise hingeht. Wie auch immer, guck sie dir mal an, auf jeden Fall bei Instagram. Alles verlinkt in den Shownotes. Ich freue mich, wenn du nächste Woche auch einschaltest, denn da gibt es ein weiteres spannendes Interview mit Samuel Waldeck und wir werden uns unterhalten über das Thema Smartphone. Ein Gerät, mit dem wir heutzutage ja gar nicht mehr, ohne dass wir gar nicht mehr leben können. Und warum wir da noch, ja, vor allem auch die großen Konzerne noch nicht so die optimale Lösung gefunden haben. Darüber habe ich mich mit Samuel unter anderem unterhalten und vor allem auch, warum die beiden Brüder bei ihrem Startup Shift Phones auf Investoren verzichten. Ich wünsche dir alles Gute, spring rein, arbeite an euren Ideen und bis nächste Woche.